Jesus, Jesus.
Juhu! Yes, so schön bist du heute Morgen da. Im Underground, im Herzen der Stadt Zürich. Hammer, hammer. Das Thema ist eben die erste Liebe heute. Ups, Entschuldigung. Und wie ich mich da gemütlich eingerichtet habe, nutzen wir die Gelegenheit links und rechts und sagen euch nette Sachen. Liebevolle Sachen. Wow, und ihr müsst nicht sparen. Wow, ihr könnt auch auf Leute zugehen, die sehen, die sitzen alleine da und getrauen sich auf niemanden zuzugehen. Ich gebe ein bisschen Zeit für das, weil das tut gut. Ich hole mir dann meine Ladung zu Hause ab, oder? Danke. Ja, reden miteinander. Liebe Sachen, weil das ehrt Jesus. Ja, die Apostelgeschichte, meine Lieben. In der Apostelgeschichte lesen wir von Zeichen und Wunder. Wir lesen, wie ein Mensch sich total verwandelt. Wie sie von scheuchen, vielleicht auch unterdrückten Persönlichkeiten zu echter Botschaft von der Liebe werden. Und ich habe es schon gesagt, es ist die Liebe. Und letztendlich ist der Motor von der göttlichen Liebe, ist der Motor, der das Evangelium auf dieser Welt verbreitet. Und bevor wir in das spannende Thema einsteigen, möchte ich euch zwei Personen vorstellen, nämlich Susanne und Barbara, bitte ich an Stage. Jawohl, ich gebe das Mikrofon schon gerade zuerst einmal der Susanne. Ihr dürft euch bequem einrichten, wir werden das Moment hier zusammen sein. Ja, wir sind bestrebt, euch möglichst einen guten Einblick zu geben, der ganzen Church, was denn der Herr alles wirkt. Natürlich haben wir nicht immer alles mitbekommen, aber das ist auch der Grund, warum wir viel, viel Zeugnis erzählen. Und wir haben in diesen letzten Wochen absolut gewaltige Freisetzungen erlebt. Im Zusammenhang mit der Taufe. Das sage ich gerade vorweg genommen, habe ich gerade diese Woche jemandem erklärt, wir glauben nicht an eine zweite Taufe. Wir glauben an eine einzige Taufe. Und wir glauben, dass die Bedingung zu dieser Taufe eine vollständige Buße ist. Wie es auch Johannes der Täufer gesagt hat, bringt Früchte der Buße. Und ich glaube, wenn die Buße da ist, wenn man das Evangelium gehört hat und man will von ganzem Herzen umkehren und man lässt sich taufen, dann ist das das ganz persönliche Begräbnis, das jeder Christ braucht, damit seine alte Natur dann wirklich auch unten ist und tot ist und nicht anfängt umeinander zu stinken. Und weil wir, und das ist nur eine kurze Einleitung, wir werden sicher nach der Ostern tiefer auf das Thema eingehen, weil wir anfangen auch unsere Fundamente anschauen haben, haben wir eben festgestellt, dass es sehr viele Menschen gibt, inklusive ich selber, die in die Wassertaufe gegangen sind, ohne vollständige Buße. Jetzt kann das der Herr so oder so oder so auffüllen, aber das ist der Grund, warum einige Menschen, und nicht auf Anraten von uns, sagen es ganz deutlich, damit uns nicht noch ihr Lehrer unterstellt wird, weil das könnte man nämlich jetzt gar nicht so brauchen, gell? Nein. Wir wollen nämlich vorangehen. Ja, ist wahr. Und aus diesem Grunde haben verschiedene Menschen jetzt Erfahrung gemacht. Freisetzung, zum Teil hat es eine zweite Taufe gegeben. Jetzt, Susanne, was habt ihr zusammen erlebt? Das Mikrofon ist dir mit der Barbara. Ich gebe mein Mikrofon gerade mal der Barbara für ein Moment.
Ja, ich freue mich sehr, mit dir, Barbara, da vorne zu stehen. Ich sage noch etwas Kurzes zu dir. Du bist seit 16 Jahren in der City Church, hast eine wunderbare Familie, drei mega herzige Kinder, gell? Ja. Bist auch Apothekerin, Frau Doktor. Und du hast Gehirnforschung als Doktorarbeit gemacht. Und also wirklich, du bist eine intelligente Frau. Und jetzt in den letzten Jahren haben wir immer wieder erlebt, wie es für dich auch schwierig war. Und wie du einfach auch sehr verletzt worden bist an vielen verschiedenen Fronten. Und das war sicher für dich auch schwierig gewesen. Und es war auch schwierig gewesen, auch dir zu begegnen. Man hat gar nicht gewusst, was kann man machen, damit es dir gut geht. Kannst du kurz etwas sagen, was dort, wie es dir dort gegangen ist?
Mein Leben war geprägt von Lügen und Angst. Ich hatte eigentlich fast vor allem Angst, wo man sich vorstellen kann, dass man Angst hat. Ganz fest Angst hatte ich, dass ich allein gelassen werde oder dass ich einsam werden könnte. Und darum habe ich mir wie ein Gedankensystem aufgebaut, dass das nicht passieren kann. Und zwar habe ich geglaubt, dass, wenn es mir immer so ein bisschen schlecht geht, dass dann die Leute sich ja um mich kümmern und für mich schauen. Und so kann ich nicht einsam werden. Aber darum hatte ich Angst, dass es mir gut gehen könnte, weil wenn es mir gut gehen würde, würde das System dann zusammenbrechen und ich könnte einsam werden. Das war so eine Lüge, zum Beispiel, wo ich geglaubt habe oder darin gelebt habe. Etwas anderes war, dass ich geglaubt habe, dass ich mich nicht freuen darf, wenn es mir nicht rundum gut geht. Darum hatte ich auch immer so ein bisschen wie einen Deckel, immer eine Schwere auf mir. Aber ich bin selten einfach so rundum glücklich gewesen, weil ich immer noch irgendwo etwas gefunden habe, wo ja nicht gut war und glaubt habe, dass ich mich dann gar nicht freuen darf, solange das noch so ist.
Was hast du gemacht, um dass es dir besser geht, um das zu durchbrechen, wo du gemerkt hast, es nützt nichts, es bringt mir nichts?
Ich bin immer wieder in die Seelsorge. Ich habe dort auch ganz viel Hilfe bekommen. Ich habe angefangen, die Muster zu erkennen oder ich konnte die Lügen erkennen. Zum Teil konnte ich sie auch mal überwinden, aber ich bin mir vorgekommen wie in einem Hamsterrad. Es ist immer so ein Zeitchen gut gegangen und dann ist irgendetwas passiert, das mich wieder umgehauen hat. Und dann konnte ich wieder vorne anfangen. Manchmal hatte ich sogar das Gefühl, ich bin noch weiter zurück wie vorher. Dann habe ich mich wieder mühsamstens aufgerappelt, bin wieder in die Seelsorge, habe wieder Hilfe bekommen. Dann ist wieder etwas passiert und mich hat es wieder vertätscht. Und so war das eigentlich immer. Ich bin mir vorgekommen, so wie ein Hamster im Hamsterrad, einfach in dem Trüllen rein. Und ich habe gemerkt, ich komme selber nicht aus dem raus.
In dem Sinne ist eine Situation entstanden, wo du sehr verletzt worden bist. Es spielt auch nicht eine Rolle, was, wie, wer und wie und wo. Aber wir haben dann miteinander geredet. Und ich habe eigentlich mir nicht Mühe gegeben, lieb mit dir zu sein. Sondern ich habe gesagt, schau mal Barbara, da ist so viel Selbstmitleid, da ist so viel Opferdenken, da ist so viel um dich selber herumzurüllen und habe dir das erklärt, dass das Sünde ist. Und du hast ein weiches Herz gehabt und hast darauf reagiert. Was ist denn bei dir passiert?
Ich habe plötzlich erkannt, dass das nicht so sein müsste. Vorher bin ich einfach davon ausgegangen, das sind so die normalen Anfechtungen, die zu jedem Christenleben gehören und mit dem muss ich mich irgendwie abfinden. Und dann habe ich gemerkt, dass ich etwas machen kann, dass ich umkehren muss und dass das auch dämonische Gebundenheiten sind und dass ich da einfach Hilfe brauche, um aus dem rauszukommen. Ja.
Und dann haben wir das zusammen angeschaut. Gell? Wir haben uns auch mit deinem Mann getroffen und haben gesagt, was wollen wir jetzt machen? Willst du wirklich raustreten? Das heisst eben, wenn man aus so System, aus Gefangenschaften, auch charakterlichen Gefangenschaften, gedanklichen Gefangenschaften raustreten, heisst es wirklich, dass man den Entscheid trifft, ich stirbe mir selber, ich gebe mein Leben in den Tod von Jesus Christus hinein und ich will alles abgeben. Ich gebe alles ab und das kann Konsequenzen haben. Und darum haben wir uns dritte getroffen. Und ich habe dich euch herausgefordert, sind ihr bereit, dass du dir selber stirbst, all die Schutzmechanismen, alles, was du auch dir aufgebaut hast, und dass du das begrabst, durch nochmal eine Bestätigung von einfach ins Wasser gehen, wirklich dir selber sterben und nachher auferstehen mit Jesus Christus. Und ihr habt beide Ja gesagt dazu. Und dann haben wir das angeschaut, dass das heisst, dass du wirklich dein Leben anschaust und nicht Schuld suchst bei irgendjemandem oder bei Gott, sondern bei dir und einfach dir aufzeigen lässt, wo Gott habe ich Schuld in meinem Leben. Und das hast du gemacht, gell?
Ich habe das gemacht mit dem Sündenspiegel und habe auch Gott gefragt, dass er mir noch Sachen zeigt. Und das sind wahrscheinlich so etwa meine zwei schlimmsten Wochen im Leben gewesen. Das war wirklich, wirklich übel gewesen. Ich bin extrem verschrocken, was alles noch vorgekommen ist. Ich hatte immer so das Gefühl gehabt, so schlimm ist es ja nicht bei mir. Und es ist so vieles einfach noch vorgekommen. Ich habe das alles aufgeschrieben. Und ich bin aber innerlich so verzweifelt gewesen und hatte so eine Sehnsucht gehabt, um einfach in die Freiheit reinzukommen, dass mir weh gleich geworden ist. Ich fand, es ist mir so gleich und ich wollte jetzt einfach raus und ich schreibe das alles auf und ich gehe mit dieser Liste zu der Susanne und den anderen Frauen. Es ist mir gleich, wenn sie das alles wissen. Hauptsache, ich komme einfach aus dem Zeug raus und ich will einfach abschliessen mit dieser Sünde.
Und das war auch sehr, sehr stark gewesen. Und das ist der Moment, wo es einem auch viel kostet. Das kannst du sicher bestätigen. Weil man bekennt seine Sünde. Du bekennst wirklich dein Ölbübelste, das du vielleicht bis jetzt noch hast können zudecken, hast vielleicht noch können Masken auflegen, hast noch können irgendwo selber funktionieren. Vieles hat man manchmal gar noch nicht gemerkt, dass man auch in einer Sünde ist. Eben du hast auf einmal gemerkt, wie Gott dir eine Struktur, eine sündige Struktur aufdeckt. Und das ist natürlich extrem schön. Und dann geht es darum, dass man das bekennt vor Menschen, vor Freunden. Wir tun trennen Frauen, tun mit Frauen die Gespräche halten, also die Bußgespräche, Männer mit Männern. Und dann geht es wirklich darum, dass man alles aufdeckt. Und du hast das gemacht, du hast wirklich alles ans Licht gebracht. Du hast wirklich auch Vergebung von Gott empfangen. Wir haben mit dir gebetet, einfach die Vergebung zugesprochen. Und nachher ist es darum gegangen, dass du nochmal dich begraben lässt.
Ja, wir sind nachher in den Kübel da rein. Oder ich bin da rein. Und Susanne hat mich dann untergedünkelt, um wirklich einfach die alte Barbara zu begraben. Und ich bin als neue Barbara wieder rausgekommen. Und das ist einfach, ja, ist so stark gewesen. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, ich bin jetzt noch nicht wirklich frei. Die Dämonen sind immer noch da gewesen. Und dann haben sie angefangen rund um mich herum. Ich musste dann nicht mehr viel machen. Und sie haben einfach gebetet und proklamiert und die Dämonen weggewiesen. Und ich habe gemerkt, wie einfach langsam Freiheit reingekommen ist, wie die gehen. Ich habe irgendwann in diesem Prozess plötzlich gemerkt, ui, es denkt nichts mehr in mir. Und vorher hatte ich immer irgendwie drei Gedanken gleichzeitig gehabt. Ich war immer so umgetrieben und einfach mit meinen Gedanken immer irgendwo. Und dann habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, ui, ich denke ja nicht. Juhu!
Das ist auch sehr stark. Ich denke, gerade wenn jemand in der Verdammung ist oder einfach in Selbstanklage, die du auch noch gehabt hast, in diesen Ängsten, das schafft immer. Und ich habe von vielen gehört und jetzt auch schon viele Zeugnisse gehört, die frei geworden sind, dass das einfach ruhig wird, du denkst nicht mehr. Und das ist mega stark. Und ich will noch etwas dazu sagen, auch wenn man abgedünkelt wird ins Wasser, dann passiert genau das. Man wird begraben mit Jesus, man wird getauft im Wasser. Und das ist extrem stark. Und in dem Sinne ist der Dämonen, weil ja alles vergeben ist, ist ihnen gar kein Anrecht mehr in einem zu sein und anhängen. Und in dem Sinne kann man sofort beten und sagen, dass alle Dämonen müssen gehen und sie müssen einfach die Person verlassen. Also Knechtschaften, alles. Du hast sogar erlebt, gell, in dem Weg hinein, dass Gott angefangen hat, dein Aufdecken, dein Denken, wo du falsche Vaterstruktur hast?
Ich habe als ganz kleines Baby etwas erlebt, wo eben die Ablehnung und die Angst vor Einsamkeit in mein Leben gekommen ist. Und Gott hat das wie in Erinnerung gerufen. Ich habe das ja selber nicht mehr gewusst. Aber er hat mich daran erinnert, dass das war. Und ich habe das dann erzählt und sie haben für das gebetet. Und dann hat jemand ein Bild gehabt, wo sie gesehen hat, wo das Gott in dieser Situation war und dass er sich um mich gekümmert hat. Und ich glaube, das Bild hätte schon früher mal jemand haben können, aber das wäre einfach so an mir vorbei, weil ich das gar nicht hätte aufnehmen können. Und erst als die Dämonen gegangen sind, konnte ich das ohne diese Lügen anschauen. Weil vorher war für mich einfach klar, wenn die Menschen mich verlassen haben, hat Gott nicht geschaut für mich und darum ist es mir schlecht gegangen, also war er auch nicht da gewesen. Also wenn er, wenn es wirklich, wirklich darauf angekommen ist, hat er mich eigentlich allein gelassen. Darum konnte ich Gott auch nie so 100% vertrauen, immer so 99. Irgendwie schon, aber wenn es aufs Ganze geht, habe ich irgendwie im Hinterkopf gehabt, dann muss ich ja gleich noch selber schauen. Und jetzt habe ich das erste Mal, wo die Frau das Bild hatte, habe ich gemerkt, das kommt an in meinem Herz. Und ich habe gemerkt, wow, Gott ist ja ganz anders. Er war ja da gewesen. Menschen waren nicht da gewesen. Die haben mich irgendwie allein gelassen. Aber Gott war da gewesen. Er hat den Mangel ausgefüllt. Er hat sich sogar gekümmert um mich. Er hat mich versorgt. Und das ist mir irgendwie einfach so wie runter ins Herz. Und ich habe ganz eine neue Vorstellung von Gott, dem Vater, yes, bekommen. Ich konnte das erste Mal einfach so bei Gott sein, ohne dass ich das Gefühl hatte, ich muss etwas machen oder etwas tun. Und habe es einfach genossen, beim Vater sein. Und das war ganz neu für mich.
Halleluja. Und das ist einfach gewaltig. Das ist genau das, was passiert, dass jemand sich selber stirbt, freigesetzt wird von Dämonen. Vielleicht hast du immer gedacht, was ist denn das komisch? Und nachher haben wir gebetet um die Erfüllung vom Heiligen Geist. Und dort drin ist wirklich gerade die Erneuerung fließt rein und ist reingekommen von deinem ganzen Denken, von deinem Sein. Das ist ja Jahrzehnte Struktur, die du drin gelebt hast, in deinem ganzen Leben. Und wo du auf einmal gemerkt hast, oh, da kommt etwas ganz Neues, da kommt neues Denken rein. Und wie geht es dir denn jetzt?
Jetzt ist es für mich so, wie wenn das Fundament austauscht ist. Ich merke, ich bin jetzt grundsätzlich ermutigt und manchmal passiert etwas, was nicht lässig ist oder was mir wehtut oder so. Und vorher war es genau umgekehrt. Da bin ich einfach mal per se entmutigt gewesen. Und zwischendrin hatte ich vielleicht das Highlight mit Gott und das hat dann ein bisschen anheben. Und nachher bin ich halt wieder traurig gewesen oder so. Und jetzt ist es einfach, habe ich so das Gefühl, ist mal ein Fundament von der Freude da. Und ich habe die Gewissheit, dass es verhebt bei Gott. Und nicht nur noch so ein Kopfwissen, weil ich halt weiss, es steht in der Bibel und darum glaube ich es halt, sondern wirklich so im Herzen eine Gewissheit.
Und vielleicht ist es ja auch so, dass man selber merkt, es ist neu, es ist ein neues Fundament. Ich will einfach auch sagen, von außerhalb, wir arbeiten zusammen, du leitest Kinderhütte und wir haben gerade 2-3 Sitzungen gehabt. Und ich sitze einmal dort, das kann der Hans bestätigen, ich bin ins Büro gekommen und habe gesagt, was ist das für eine Barbara? Das ist so eine coole Frau. Wow, die ist so motiviert, die ist so eine tolle Frau. Ich bin beflügelt, weil ich sehe, wer du bist. Ich lerne dich kennen als eine wunderbare Frau, die einfach so viel Gabe und Fähigkeiten hat. Und ich glaube, das kannst du jetzt auch immer mehr auspacken. Und du hast letzte Woche auch ein Erlebnis gehabt. Du bist ins Jesus Coffee und in deinem neuen strukturellen Denken. Gell?
Genau. Also früher, wenn mir das jemand gesagt hat, ich fand, ja, ich sicher nicht und auf der Straße schon gar nicht. Und dann habe ich gefunden, jetzt probiere ich das aus, weil ich das auch erleben will. Und ich habe ja die Ängste jetzt nicht mehr, das gehe ich einfach. Und dann bin ich gekommen, Nelly hat mich mitgenommen auf die Straße raus. Und es war für mich ein rechter Schritt gewesen, um einfach so mitzugehen. Aber ich habe so eine Freude bekommen und ich habe wirklich Freude gehabt, um Leute anzusprechen. Und ich hätte mir das früher nie vorstellen können. Und wir haben sogar eine Frau getroffen, die ich für sie beten konnte. Und das habe ich noch nie so gemacht, einfach irgendjemand wildfremd. Und die Frau hat das zuerst recht lustig gefunden. Sie hat dann so gesagt, ja was, das glauben die, dass das etwas nützt und so. Und dann habe ich für mich so alle Mut zusammennehmen und sagen, doch, ich glaube das. Und weil Nelly dabei war, die es schon erlebt hat, habe ich gesagt, und wir erleben das auch. Yes. Und dann konnte ich für sie beten und die Frau hatte einen Schmerz am Knie gehabt und der war nachher weg und sie ist fast ausgeflippt vor Freude. Und ich habe es gar nicht begriffen, weil ich so, ich habe es mir irgendwie gar nicht überlegt, dass das jetzt sein könnte, dass die tatsächlich geheilt wird, dass ich etwa gleich ausgeflippt bin wie sie und es gar nicht recht begriffen habe. Aber Nelly hat es mir also bestätigt, es war wirklich so gewesen.
Mega schön, Barbara. Was würdest du jetzt da weitergeben als Tipp? Du hast jetzt das erlebt, du hast das wirklich, du bist eine neue Person geworden, die dich entdecken darfst. Was willst du jetzt diesen Leuten weitergeben?
Hui. Ja, ich wünsche einfach jedem, dass er in die Freiheit hineinkommen kann und die Ängste überwinden, weil es ist ja eine Überwindung, wenn man dort hergehen muss und all die Sünden so auf den Tisch legen. Aber es lohnt sich so, wenn man das überwindet.
Yes, amen. Mega. Danke vielmals, Barbara. Es ist wirklich sehr stark. Danke,
wow,
dass du das
preisgegeben
hast.
Danke euch beiden für den, bleiben wir noch da, Moment, für den Einblick. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen, was da hinter verschlossener Tür abgeht und warum die Leute nachher befreit führen kommen. Und ich kann wirklich bezeugen, es ist eine Geschichte von einigen, Männer und Frauen, die alle das Gleiche bezeugen. Die sagen, ich bin ein neuer Mensch, jetzt stehe ich auf dem Fundament von Jesus Christus. Und ich habe so Freude, Barbara. Oh. Weil ich kenne dich auch schon lange. Und es ist absolut gewaltig, oder? Und jetzt musst du verstehen, jeder Mensch ist eine Perle, ist liebenswert und hat die volle Liebe von Gott und Menschen verdient, alles immer drum und dran. Aber wenn du dann mit gestutzten Flügeln durchs Leben gehst, wenn ich mir den Begriff erlaube, wenn ich es ein bisschen erlebt habe, oder? dann ist es für dich nicht lässig und für deine Umwelt ist es auch nicht lässig. Aber was ist, wenn wir alle unsere Flügel anfangen zu brauchen, hey, und die ganze Church ist am Fliegen? Hey, wow, das verherrlicht Jesus Christus. Und jetzt wollen wir einfach aufstehen und George, komm doch auch noch on stage. Wir wollen das Ehepaar segnen. Und der Herr hat etwas Neues angefangen, das wird weitergehen. Vater, wir danken dir für das Ehepaar Lardi, Herr, für ihre Kinder, Verwandtschaft, zukünftige Familien, Generationen, die aus ihnen rauskommen. Oh Vater, danke für deine Liebe, dass deine Liebe angekommen ist im Haus Lardi. Halleluja! Oh Vater, wir loben und preisen dich, Herr. Und danke, Herr, dass da ein Jüngerin steht, die bereit ist, das Evangelium zu predigen, die Kranken heilen, Dämonen austreiben und Nationen zu taufen. Vater, ich preise deinen Namen. Halleluja! Juhu! Amen! Glory, glory! Also, das ist wirklich, das sind so schöne Momente, meine Lieben. Oh la la! Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und da haben wir es jetzt wieder gehört, dass wenn man Vergebung empfängt, dann ist das Ende der Bitterkeit im Leben. Das ist noch ein Schluss. Weil wenn du Vergebung empfangen hast, dann kommt eine Zartheit ins Herz hinein. Etwas Weiches, etwas Liebevolles. Und das befähigt dich wieder, andere Menschen zu lieben. Und genau das haben die ersten Jünger erlebt. Sie sind frei geworden von ihren Sünden. Schauen Paulus an, was für ein hartgesottener Typ war das? Hartgesottener Typ, wollte ich sagen. Der war wirklich ein hartgesottener Typ. Er ist über Leichen gegangen. Aber dann hat er seine Sünden erkannt, dass er schuldig ist vor Gott. Und er ist so klein geworden, windelweich. Paulus ist mit nichts mehr gesehen, nichts mehr gesagt. Er war kaputt gewesen, der Mann. Dann ist Vergebung in sein Leben hineingekommen. Und es ist ein liebevoller Mann aufgestanden. Und der Mann hat die Welt verändert. Und das war nicht nur der Paulus gewesen. In der Apostelgeschichte lesen wir einfach von Paulus. Weil es halt um den Paulus geht. Aber ich kann euch garantieren, man hätte über alle Jünger ein Buch schreiben können. Vielleicht sind nicht alle so weit gereist wie der Paulus. Vielleicht haben nicht alle so viele Gemeinden gegründet. Aber wie wir sie diesen einleitenden Worten von der Rebecca gehört haben, danke übrigens viel, viel mal. Nämlich sehr berührt und inspiriert. Ist die Tatsache, dass jeder Christ und jeder Jünger Apostelgeschichte schreibt. Halleluja. Und der Motor ist Liebe. Und weil die Liebe dort ist, wo die Liebe im Menschen da ist, breitet sich das Evangelium aus. Wir haben verschiedene Zeugnisberichte, zum Beispiel 1. Thessaloniker. Dank der Paulus dieser Church und beschreibt, wie sie sich ausbreitet hat und wie sie Vorbilder geworden sind in ganz Achaia, überall. Er hat gesagt, ich muss nichts mehr über euren Glauben sagen, weil die Leute sagen mir, wie ihr glaubt. Ihr seid so voller Kraft und Liebe. Und auch dort heisst, das Evangelium ist in Kraft vom Heiligen Geist gekommen. Auch dort sind Zeichen und Wunder passiert und Freisetzungen. Das ist einfach inklusiv. Und so hat sich in der ersten Zeit der Jünger haben sich ganze Städte verändert. Ganze Landstriche haben sich verändert. Familien haben sich verändert. Kulturen haben sich verändert. Der Heilige Geist hat können einziehen. Und es ist ein Volk aufgestanden, wo Gott von ganzem Herzen geliebt hat und den Menschen gedient hat und die gleichen Werke gemacht hat, wie sie bei Jesus gelernt haben. Und so ist zum Beispiel auch Ephesus verändert worden. Ephesus, eine Stadt an der Westküste von der Türkei, in der Nähe vom heutigen Izmir, war eine riesige Metropole gewesen. Ephesus hat den grössten Hafen gehabt, ist zwar ein bisschen im Landesinneren gewesen, 5 Kilometer, aber dennoch grösste Hafen. Und es hat, sorry, I'm forgiven. Und es hat vier Handelsrouten gehabt, die mächtig sind und wichtig sind im Römischen Reich. Und die sind alle durch Ephesus gegangen. Und Ephesus war das Tor zu Kleinasien gewesen. Und in Ephesus hat es ein Weltwunder gehabt. Und wisst ihr, was das war? Steht in der Bibel davon? Ganz genau. Und das war gleichzeitig auch die umstrittene Diana. wo der Paulus ja nachher so das Evangelium verkündet hat. Das hat so eine Kraft gehabt. Und glaube nicht, das war der Paulus alleine gewesen, sondern der Paulus hat es mal deponiert, wie jemand wie dich zum Beispiel, oder in dich, oder in dich. Und dann ist das eine Volksbewegung geworden. Und die Jünger haben angefangen, freisetzen, heilen, predigen und taufen. Und so ist die ganze Stadt verändert worden. Und irgendwann haben dann Silberschmiede, wo die kleinen Diana-Statuen gemacht haben dann reklamiert. Und dann hat es einen riesen Aufruhr gegeben und so weiter. Könnt ihr alles nachlesen, Apostelgeschichte 19. Der Paulus, kann man sagen, Ephesus war eigentlich ein bisschen sein Meisterstück gewesen. Ganz am Schluss hat er in Ephesus investiert, wie man lesen. Und er war 3 Jahre in Ephesus gewesen. Ephesus, eine Metropole, ich meine, wenn wir jetzt über Zahlen reden, ist immer ein bisschen schwierig, aber von 200'000 könnt ihr locker ausgehen. Dass 200'000 Menschen dort gelebt haben zu dieser Zeit. Ist ein bisschen vergleichbar mit Zürich. Ist auch ein Hub gewesen. Oder vielleicht wäre es sogar vergleichbar mit New York. New York. Auf alle Fälle, da ist eine Metropole total verändert worden. Und zwar, weil Menschen von neuem geboren worden sind, weil sie sich abgewendet haben, weil sie einen neuen Sinn im Leben entdeckt haben, weil sie nicht mehr denen, und ich sage es euch, das ist extrem unzüchtig, pervers dazu und her gegangen in diesen Tempel. Das ist unglaublich. Unzucht war wirklich Nummer 1 Thema gewesen. Überall. Männlein mit Männlein, Fräulein mit Fräulein und Tier und Kind und alles hat es gegeben. Alles hat es gegeben. Alles. Die Menschen haben sich abgewendet und haben sich Jesus Christus zugewendet. Und wow. Aber ein bisschen später hat Jesus Christus ein Wort gehabt an die Gemeinde in Ephesus. Das könnt ihr lesen in der Apostel, in der Offenbarung. Ganz ein bekanntes Wort. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Sagt Jesus der Gemeinde in Ephesus. Bedenke nun, erinnere dich, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Und ich möchte euch heute Morgen ein paar Gedanken hineingeben über die erste Liebe. Weil ich glaube, es wird uns helfen, in dieser Nachfolge von Jesus Christus zu stehen. Und es sind ein paar lose Gedanken und oberflächlich, aber ich glaube, der Herr wird der einen oder anderen etwas mitgeben heute. Erstens, es gibt Liebe in Position. Also wenn du jetzt eine Rangliste machen würdest, erster Platz meine Frau, zweiter Platz meine Kinder, dritter Platz meine Tante, meine Haustiere, dann wäre das Liebe in Position, also eine Rangliste. Stell dir jetzt vor, eine Lebensrangliste. Wer ist Number One bei dir? Wer ist Number One? Und Jesus verdient bei dir, bei uns allen, den allerersten Platz. Jesus ist das Nummer 1 bei mir. Und er kommt lang nicht mehr. Und dann kommt meine Frau auf Platz 2. Und dann kommen meine Kinder, meine Familie, irgendwo, das ist alles 2. Und dann geht es weiter, nimmt es einen Lauf. Und die kommen auch bald einmal. Aber es ist eine Rangliste in meinem Leben. Und die Rangliste ist auch definiert, was ist dir wirklich, wirklich wichtig. Und du merkst es an deinem Verhalten an. Jesus sagt ja auch, dass du die erste Liebe nicht an deinen Gefühlen erkennst, sondern an was? An deinen Werk. Ist noch heavy, hä? Das ist ganz wichtig. Ihr versteht, Jesus wird dich beurteilen nach deinen Werk. Und nicht, ob du richtig geglaubt hast. Ob du Gnadenlehre kannst rezitieren hinter sie und für sie. Weil wenn du nämlich Gnadenlehre verstanden hast, wie wir das jetzt gehört haben von der Barbara, dann wirst du auch seine Werke tun. Und ich garantiere der Person, wie das Zeugnis, das wir vorher hatten, würde im unerlösten Zustand auf die Gnade pochen, bis die Fetzen von der Decke runterfallen. Aber wenn Gnade verstanden ist, dann fangen die Werke an. Amen. Und darum wird dich Jesus an deinen Werk messen. Das ist eine weitere Verirrung, wo wir reingelaufen sind. Ich weiss nicht, wo das angefangen hat, aber ganz sicher, die Reformation hat dort den Grundstein gelegt, dass es einfach in die andere Seite gekippt ist, oder? Nur glauben, oder? Nur und so weiter, oder? Aber nein, es sind Werke. Und die Werke, die zeigen sich, wenn du erste Liebe in Position hast. Es gibt nichts Wichtigeres als in deinem Leben. Es gibt nichts Wichtigeres als Jesus in deinem Leben, wenn Jesus Nummer eins ist. Das bedeutet auch, dass Jesus dein grösster Beeinflusser ist. Und das ist jetzt schon sehr konkret. Wir lassen uns ja von sehr, sehr vielen beeinflussen. Es hat mir extrem gut gefallen, die Einleitung, wo Rebecca gesagt hat, ich bin ein Brüllenträger, ich habe meine Brüllen nicht da, ich muss die Bibel ohne Brüllen lesen. Stark. Wir lassen uns ja beeinflussen von allem Möglichen. Und wir können uns am Einfluss auch nicht entziehen. Aber was wir machen können, wir können uns bewusst am Einfluss von Jesus Christus aussetzen. Das ist aber ein bewusster Schritt, dass wir in all unseren Entscheidungen, in all unseren Wegen, die wir gehen, uns zuallererst von Jesus Christus beeinflussen lassen. Damit meine ich aber nicht die sehr oft zitierte Meinung, Gott hat mir gesagt. Ich habe gerade heute Morgen jemandem gesagt, der mir gesagt hat, Gott hat mir gesagt, das, das, das. Ich habe gesagt, das ist alles richtig, was du sagst. Aber vielleicht sag nicht, Gott hat mir gesagt. Das klingt hyperpompös und religiös. Was du erkannt hast, ist dein gesunder Menschenverstand. Und Gott hat dir geholfen, dass du das erkennen kannst. Und wir hätten viel weniger Probleme, wenn wir weniger würden sagen, Gott hat mir gesagt. Wenn wir würden sagen, im Wort Gottes steht es. Also Grundlage. Weil das würde uns vereinen. Dann wüssten wir nämlich, von was wir reden, würden wir alles vom Gleichen reden und könnten die Sachen auch diskutieren. Und auf das Ufe, die allgemeine Offenbarung, auch vom Wort Gottes, wird Gott spezifisch in unser Leben hineinreden. Das erleben wir ja. Jesus ist dein grösster Beeinflusser, aber da meine ich jetzt nicht, dass Jesus dir jeden Morgen ins Herz flüstert, die Welle lassen, dass du einkaufen gehen. Ich habe gar nichts gegen das. Ich finde das der Hammer, macht das ja auch. Besonders wenn es Aktionen sein sollen. Oder soll ich etwas kaufen? Ich bin total pro, ihr kennt mich. Aber ich meine das Wort Gottes. Das Wort von Jesus Christus, wo gesetzt sind, wo gesagt sind. Unter anderem, geht hin und macht zu Jünger alle Nationen. Oder? Das ist mein grösster Einfluss. Jesus Christus, wo mir sagt, lieb deinen Nächsten wie dich selber. Er sagt, das, was du meinen geringsten Brüdern da hast, das hast du mir da. Das sind Worte, die mich beeinflussen, weil Jesus Number One ist. Was beeinflusst dich, ist die Frage. Das wäre jetzt sicher, bräuchte ich mehr Zeit. Ist es deine Agenda? Sind es deine Kollegen? Wow, ich habe keine Ahnung. Ist es deine Verwandtschaft? Ich weiß es nicht. Sind es deine Gedanken? Aber Jesus ist, wenn er Nummer eins ist, dein grösster Beeinflusser. Und jetzt ist ganz wichtig, sein Urteil ist wichtiger als alles andere. Was würde Jesus tun? What would Jesus do? Hat sich die coolen Bändchen, oder? So sinnvoll. So wichtig. Am Schluss des Tages ist wichtig, wie Jesus über mich denkt. Und er hat mir deutlich erklärt, was er von mir will in seinem Wort. Und ich sage jetzt einfach ganz bewusst, will ich mal ein bisschen in die andere Richtung pushen. Auch wenn ich null persönliche Offenbarung hätte und Gottes Stimme mir nicht würde ins Leben hineinreden, Detail wie, was weiß ich, wo sollen wir in die Ferien gehen oder keine Ahnung. Einfach Details, wo wir darauf angewiesen sind und oft in dem hinein leben, hätte ich nur das Wort Gottes und die Offenbarung. Und ich würde mich einfach nach dem Wort von Jesus richten. Dann wäre sein Urteil schlussendlich, du hast es erledigt oder du hast es nicht erledigt. Stimmt? Ich will sagen, du hast es gemacht oder du hast es nicht gemacht. Und das lesen wir auch im Wort Gottes. Und darum, wenn ein Mensch Jesus an erster Stelle hat und die Epheser haben das eben verloren, sie haben Jesus nicht mehr an erster Stelle gehabt und das Urteil von ihren Mitmenschen, von der Kultur, von allem, was rundherum läuft, ist ihnen wichtiger gewesen als das Wort von Jesus Christus. Also das sind einmal ein paar Gedanken von der Position. Es gibt aber auch noch Liebe in der Intensität. Und zwar geht es da um das Verliebtsein. Es gibt sehr oft, dass man auch sagt, ja, am Anfang, oder, ist die Liebe total prickelnd heiß und dann flacht sie ab oder irgendwie oder so. Ich glaube, das kann alles stimmen. Ich glaube, dass es so ein Hormonschub-Momentum gibt, wo du nicht das ganze Leben lang kannst durchziehen, weil das wäre einfach komisch, wenn du jedes Mal rot wirst, wenn du deine Frau siehst. Also ich jetzt, oder? Aber ein gewisses Element vom Verliebtsein, von dieser ersten Liebe, in dem Sinn, von dieser Intensität, wie sie damals gehabt hast, wo du jemanden kennengelernt hast und wo du dich verliebt hast, ich glaube, diese Elemente ziehen sich durch das ganze Leben durch. Und da würde es mich jetzt eben wundern, was Susanne dazu würde sagen, bei ihren über 80-jährigen Eltern, wo Jesus wirklich die erste Liebe ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch sehr verliebte Anzeichen haben. Stimmt das? Also sie sind, okay, sie sagt, seit die ihre Liebesbeziehung zu Jesus voll haben, sind sie noch mehr ineinander verliebt. Das ist natürlich eine weitere Folge davon. Also Verliebte sind crazy, oder? Und wenn Jesus deine erste Liebe ist, dann bist du crazy für Jesus. Und ich glaube, da könnten wir jetzt sehr viele coole Beispiele hören. Ich mag mich erinnern, dass Anita und ich einmal Blaue gemacht haben, also wir sind nicht arbeiten gegangen, beide, geplant, und wir sind den ganzen Tag dran gefahren. Nur, dass wir mit haben können nebeneinander sitzen. Wir haben schon nie einer können sein. Das ist ja crazy, oder? Und das ist Liebe. Und das ist Intensität. Oder Verliebte, die zeigen es aneinander. Also, ich höre immer wieder Geschichten, wie Liebesbriefe verteilt werden, die Wohnungen und die Kochtöpfe und Strassen von Liebesbriefen. Und die einen machen sogar Inserat. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber Liebe kann nicht verborgen bleiben. Es ist ausgeschlossen. Wenn sich zwei lieben, dann wird das kommuniziert. Es muss einfach raus und es ist auch kein Krampf. Es passiert einfach. Stimmt's? Und Verliebte sind unzertrennlich. Eben wie du sagst jetzt, also ich habe mal als kleiner Bub, habe ich mal Vierwaldstättersee sind wir auf dem Schiff. Und da habe ich so ein AHV-Bärli gesehen. Also die sind für mich 150 plus gewesen damals, oder? Ich habe noch kein Rümpfli in meiner Haut. Hey, und die haben so geschätzelt, oder? Würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich hätten sie dem so gesagt. Hey, nein, mir ist peinlich geworden. Hey. Aber die sind so verliebt gewesen. Und die sind unzertrennlich gewesen, die beiden. Die sind aneinander geklebt und die sind eben, wie gesagt, auch schon etwa 80 gewesen. Und wow, Verliebte sind unzertrennlich. Und das ist auch mit unserem Jesus so. Wenn wir verliebt sind in Jesus, dann sind wir total crazy für ihn unterwegs. Wir gehen Risiken ein für ihn. Wir wollen, dass er Freude hat, dass ihm gefällt. Und vor allem auch, wir wollen auch, dass sein Name bekannt wird. Ich bin das momentan ein bisschen am Untersuchen und ich frage die Leute oft, wenn wir in Gesprächen sind, wann hast du am meisten Menschen zu Jesus geführt oder wann hast du die letzte Person zu Jesus geführt? Und ich habe folgende Kurve erlebt, dass sehr, sehr viele Menschen kommen zum Glauben, erleben die erste Liebe und führen verschiedene Leute zum Glauben, eins oder mehrere Personen. Und dann flacht das ab und dann kann das manchmal jahrzehntelang einfach im Standby-Modus sein. Aber wenn du zurückgehst, stellst du fest, dass die frisch Verliebten die besten Botschafter für die Liebe sind. Und eben auch für Jesus Christus. Und auch das Thema unzertrennlich sein, einfach Zeit mit ihm verbringen, das ist einfach absolut gewaltig. Jetzt, Jesus misst die erste Liebe an den Werk. Und ich habe da ein paar Gedanken geschrieben, extra an, zum Beispiel. Werk ist etwas, wo du nicht machst, um deine Liebe zu beweisen, sondern Werk sind etwas, wo du machst, weil du ihn liebst. Versteht ihr? Das ist der Punkt. Und darum sagt Jakobus auch, was du hast Glauben, aber zeig mir mal deine Werk. Da geht es nicht darum, zum Werk zu tun, um die Liebe zu beweisen, sondern die Liebe führt dich zu dem Werk, wo Jesus Christus ehrt. Amen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber schlussendlich wird dein Leben eben gemessen an dem Werk. Und Jesus wird nicht extrem stolz auf uns, wenn wir sagen, ja, ich kann schon wählen, weisst du? Ich habe dich doch immer geliebt. Dann wird er sagen, zeig mir das Resultat von deiner Liebe. Weil Liebe hat Beine, Liebe hat Hände. Liebe ist tätig. Haben wir das verstanden? Also es wäre falsch, zu sagen, durch Werk kann ich mir die Liebe von Gott erarbeiten. Das wäre ganz eine andere Glaubensrichtung. Aber es ist absolut logisch, wenn du Jesus verliebt bist, dann tust du die Werk. Wenn er das Nummer eins ist, tust du Werk von der Liebe. Und das eine ist, dass du ihm Zeit gibst. Also eben, für einen Jünger von Jesus ist es vollkommen klar, dass er jeden Tag mit Jesus Christus private Zeit verbringt. Das Bekannte, wo, wann, wie lang triffst du den König. Und es ist etwas, das dich zieht. Es ist nicht etwas, das du machen musst, weil, oh ja, genau, und noch 5 Minuten dort abzuwacken, sondern es ist ja klar, du bist verliebt, du willst zusammen sein mit deinem Jesus. Das ist das Werk von der ersten Liebe. Zeit verbringen mit Gott. Im Gebet, in der Fürbitte. Zeit verbringen im Wort Gottes. Erforschen, studieren. Vergleichen, angehen. Und durch das dich am Einfluss von Jesus aussetzen. Jedes Mal, wenn du mit Jesus Christus Zeit verbringst und sein Wort aufmachst, wenn du mit ihm redest, in der Fürbitte bist, jedes Mal wirst du ein bisschen mehr in sein Bild verwandelt. Und was wäre das für eine Beziehung, wenn Tanita und ich einfach, wenn ich heimkomme, würde ich noch rasch in die Wäschküche gehen, wo sie am Schuften ist, wie verrückt, und würde noch 5 Minuten mit ihr reden, noch ein paar Anweisungen geben und fragen, wie es gegangen ist. Nachher würde ich wieder rausgehen. Das würde ich jeden Tag machen, meine 5 Minuten. Weil ich muss ja Gemeinschaft haben mit meiner Frau. Das wäre ja ganz schlimm, meine Lieben. Und wir sind berufen, als Jünger von Jesus Zeit mit ihm zu verbringen. Wow! Weil das verändert uns von innen nach außen. Das führt weiter, was in der Wiedergeburt passiert. In der Wiedergeburt ist eine neue Schöpfung, aber das ist noch ein Baby, das ist ein kleiner Mensch. Und jetzt dürfte er wachsen. Aber klein, aber oho, schon der kleine Mensch kann vieles Grosses tun. Das Zweite ist, das Werk von der ersten Liebe ist Hingabe und Reinheit. Hingabe und Reinheit. Schau es so an. Angenommen, du müsstest deine Wäsche selber machen. Und auch glätten. Und du wirst ein weißes Hemd oder eine weiße Bluse ankriegen. Weil du gehst an ein Fest. Und du bist recht stolz, dass du das Teil mal beieinander hast. Und du leihst es an. Und irgendeiner kommt mit Farbe dann, oder? Ein kleines Kind mit Neocolor. Und dann später kommt der mit dem Apero ganz nah an dir ran. Und so weiter. Du willst dich ein bisschen schützen, weil du willst, dass dein Blüsli weiss bleibt. Weil du hast es gewaschen, das ist dir etwas wert. Du willst etwas repräsentieren. Und so ist es auch, wenn ein Mensch Vergebung bekommen hat. Seine Sünde ist weggewaschen. Verstehst du? Und Vergebung heisst, ich denke nicht mehr daran, es ist vorbei. Ich mache dich nicht mehr für deine Fehler verantwortlich. Wie stark ist das? Und wenn Vergebung fließt, dann willst du deine Weste reinhalten. Und das heisst auch, im Hebräerbrief heisst, schau, wenn ihr mal den Geschmack von der ewigen Welt geschmückt habt, wenn ihr verstanden habt, wie gross die Vergebung ist und das alles erfahren habt, und ihr geht einfach bewusst und immer wieder zurück in die Sünde, wird es schwierig für euch, dass ihr wieder Vergebung bekommen. Es wird schwierig. Auch diese Schriftstellen werden wir anschauen. Weil die erste Liebe schaut, dass sie rein ist. Um alles in der Welt. Aber Jesus soll geehrt sein für das, was er gemacht hat. Und Hingabe an Jesus. Bei einem Verliebten ist immer, ja, wie willst du es haben? Also können mal Verliebte zuhören zum Teil, wenn beide nicht so entscheidungsfreundlich sind und wollen irgendetwas neu mit hingehen in ein Restaurant. Und jeder will, dass dem anderen zu lieb machen. Nein, ich will dort, wo du gehst. Nein, aber du hast doch gerne Fleisch. Aber nein, du bist doch Vegetarier. Hey, 3 Stunden stehen sie dort. Weil sie gehen sich aneinander hin, weil sie wollen, dass einem anderen gefällt. Und so sind wir, wenn wir verliebt sind in Jesus. Wir fragen uns in allem, ja, und wie hast es denn du, Jesus? Wie gefällt es dir? Und drittens, wir als Verliebte tun die Werke, die Jesus uns aufgetragen hat. Wir tun nicht sortieren und sagen, das ist für später, das ist für reife, das ist für unreife, das ist für freie, für unfreie. Wir tun einfach die Werke, die Jesus uns gegeben hat. Und wir machen den Namen Jesus bekannt und wir beten für die kranken Menschen. Wir haben so eine Liebe, so ein Erbarmen, wenn Schmerzen da ist, dass wir sogar uns selber überwinden und sogar wildfremde Leute anfragen. Mit dem Risiko, dass wir abgelehnt werden. Ob wir dürfen beten, weil Jesus hat das Geschenk von der Heilung. Ich hoffe, ich habe noch einen kleinen Einblick gegeben, was ich glaube, aus der Schrift zu sehen, ist der Schlüssel für ein Leben als Jünger. Es ist die erste Liebe. Und Jesus Christus ruft seine Church zurück. Und vielleicht zum Abschluss lese ich noch den ganzen Text an. Das ist jetzt ein bisschen rausgepickt. Aber er lobt Ephesus. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt. Und hast Schweres ertragen und hast Ausharren um meines Namens willen. Hast du gearbeitet, bist nicht müde geworden. Also er sagt viele, viele gute Sachen. Und im gewissen Sinn sehe ich auch City Church in dem Inne. In dieser Gemeinde, in dem Gemeinschreiben an Ephesus. Und ich glaube auch, dass er dich zurückruft in die erste Liebe. Und ich möchte dir Mut machen, dass die erste Liebe ist normal. Es ist nicht irgendein Highlight, das du mal hast und dann stürzt es ab und dann hast du es nicht mehr. Wir sind berufen, um in der ersten Liebe zu leben. Und noch viel stärker, es geht gar nicht anders. Sex in der Ehe, Sex in der Familie zu den Kindern. Und wie viel mehr erst zu unserem Gott. Erste Liebe ist das, was Jesus Christus für uns hat. Halleluja. Lass uns beten. Und die erste Liebe soll in unserem Leben regieren. Und es ist ganz einfach. Du musst nicht auf ein Gefühl warten, bis du wieder irgendwann so richtig verliebt bist in Jesus. Sondern du hast da bereits einige konkrete Hinweise, wie deine erste Liebe aussieht. Und ich bin ganz sicher, wenn du jemand bist, der erste Liebe verloren hat, kannst du dich identifizieren. Und Jesus lockt dich zurück in die erste Liebe. Und das wird die totale Bombe werden in deinem Umfeld. Halleluja. Ja, lass uns doch aufstehen zum Gebet. Wenn du heute da bist und noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, wenn deine Sünden dir nicht vergeben sind, wenn du keine Gewissheit hast, wenn du keine Freiheit hast, komm auf uns zu. Es ist wirklich für jeden. Es ist wirklich für jeden da. Susanne Wespi wird in der Praystation sein. Und auch andere Personen sind da. Und für alle anderen Jünger, wenn wir uns jetzt einfach auch ja, an Jesus anklammern und sagen, Herr, erneuere unsere Liebe. Wir wollen die Werke tun von der ersten Liebe, wir entscheiden uns. Jesus, ich danke dir für die Gemeinde in Ephesus, wo uns so ein Vorbild ist, wo so standhaft ist, in dieser wirklich krassen Zeit haben sie dich einfach verherrlicht. Und trotzdem ist es ihnen passiert, dass sie von der Liebe abgefallen sind. Und du bist nicht mehr ihr Nummer eins gewesen und sie haben kein Kribbeln im Bauch mehr gehabt, wenn du als Junge bist. Und Vater, wir als Church wollen von dir hören, ja, du hast das Werk von der ersten Liebe getan. Du hast nicht aufgehört, die Werk von der ersten Liebe zu tun. Und ich weiss, Herr, dass auch wir da, ja, kann ja gar nicht sein, dass wir da so brillieren. Sonst würde das Land anders aussehen und die Stadt. Und ich bitte dich jetzt, dass jetzt einfach Entscheid getroffen werden. Ich will sie in meinem Leben, im Leben von meiner Family, im Leitungsteam, aber in der ganzen Church, alle Online-Hörer, überall. Heiliger Geist, red du jetzt über erste Liebe. Und danke, dass du uns eine klare Anweisung gibst. Und danke, dass du uns an unserem Werk wirst messen. Werk, das du selber für uns vorbereitet hast. Wo du darauf wartest, dass wir es erfüllen. Oh, das ist wirklich das Ende von jedem Leistungsdenken, weil wir können es nur in deiner Gnade tun. Ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus. Gießt du deine erste Liebe jetzt aus, Heiliger Geist. Das Handeln, das intensive Zusammensein mit dir. Die ungeteilte Hingabe an dich, Jesus. Für Männer und Frauen, egal wie lange sie dich schon kennen, im Namen Jesus, wir lösen die erste Liebe. Du sagst, was im Himmel gelöst ist, ist auf Erde gelöst. Wir lösen die erste Liebe und das Reden vom Heiligen Geist. Jede einzelne Person innen. Danke, Jesus. Wir lieben dich, Herr. Nimm uns an die Hand. Amen. Glory, glory. Ja, vor den Infos wollen wir nochmal einen Song machen, gell?